Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein neugeborenes Baby sollte man auch mal an die Brust des Vaters legen, damit es schon frühzeitig lernt, mit Enttäuschungen umzugehen. Vielleicht haben Sie diesen Witz auch schon mal gehört und darüber geschmunzelt. Aber das, was da so lustig ausgedrückt wurde für viele Babys auf andere Art und Weise im Nachkriegsdeutschland bittere Wahrheit, als es nämlich hieß, die zwar nicht an die Brüste ihrer Väter anzulegen, sondern generell einfach sie schreien zu lassen, um sie frühzeitig an einen bestimmten Tagesrhythmus zu gewöhnen. Das heißt, was ein Baby dadurch lernt, ist, dass nicht immer das Bedürfnis direkt erfüllt wird. Das heißt, da haben die Babys Bedürfnisse angemeldet und wurden enttäuscht, beziehungsweise lernten schnell, dass andere Menschen ihnen sagen, wann sie welche Bedürfnisse äußern dürfen. Diese Art der Erziehung hat eine ganze Generation und vielleicht sogar mehrere Generationen geprägt. Und wir wissen, dass gerade die Beziehung zwischen einem Kind und seinen Eltern die Grundlage bildet, beziehungsweise eine Prägung hinterlässt, die später dann auch Einfluss hat auf die Beziehung eines Menschen zu Gott. Darum glaube ich, dass diese letzte Gruppe, die wir uns heute anschauen werden, die Gruppe der Enttäuschten, eine Gruppe ist, die sehr viele Menschen betrifft. Es geht um die Gruppe derer, die in ihrer Gottesbeziehung eine tiefe Enttäuschung erlebt haben und so diese notwendige und heilsame Bindung zu Gott gar nicht aufbauen konnten, also wo kein Urvertrauen entwickelt werden konnte. In der Bibel hätte es viele Geschichten gegeben, die ich dazu hätte raussuchen können. Ich habe mich heute für die Geschichte von Thomas entschieden. Thomas, einer der 12 Jünger, der ja auch den Beinamen Zweifler bekommen hat. Bevor ich näher auf ihn und seine Enttäuschung eingehe, lese ich uns vor, was uns der Evangelist Johannes über ihn zu berichten hat. Und zwar ist es eine Begebenheit, die circa eine Woche nachdem Jesus von den Toten auferstanden sein soll, erlebt. Ich lese uns vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, Thomas hat gezweifelt, weil er enttäuscht war. Er hatte sich so viel mehr von diesem Jesus von Nazareth erhofft. Er hatte geglaubt, wie auch die anderen Jünger, dass Jesus, der verheißene Messias, der Sohn Gottes ist, mit dem eine neue Herrschaft anbricht, ein neues Zeitalter. Und dieser Jesus, der so viele Wunder getan hat, lässt sich selbst festnehmen, auspeitschen, ans Kreuz nageln. Der übernatürliche Dinge tun konnte, der vor den Augen der Jünger sogar gestorbene Menschen zum Leben wiedererweckt hat, der lässt sich jetzt selbst dem Tod ausliefern und ans Kreuz nageln. Thomas und die anderen Jünger müssen sich verraten gefühlt haben. Ich denke zum Beispiel auch an die Emmaus-Jünger, die, ohne es zu wissen, Jesus begegnen und die am Anfang dieser Begegnung auch sehr enttäuscht, sehr traurig sind über die ganzen Ereignisse, die mit der Kreuzigung Jesu zusammenhängen. Genauso aber vielleicht auch die Menschen, die zum Einzug Jesu in Jerusalem, übrigens eine Begebenheit, an die wir ja an Palmsonntag besonders denken, die dann eine Woche später erfahren mussten, dass der, dem sie zugejubelt hatten, den sie verehrt hatten als König, dass der auf einmal wie ein Verräter, wie ein schuldiger Mensch am Kreuz gestorben ist. Die Hoffnungen und die Träume dieser Menschen wurden im Nullkommanichts zerstört. Und es gibt auch Christen, die ganz ähnliche Erfahrungen machen, die ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, die immer wieder um ein Wunder bitten und fest daran glauben, aber es passiert nicht. Und Christen, die solch eine niederschmetternde Enttäuschung in ihrer Gottesbeziehung hinnehmen müssen, die denken vielleicht in diesem Moment der Enttäuschung, und vielleicht haben die Jünger auch so gedacht, Jesus ist gar nicht der, für den ich ihn hielt. Gott ist gar nicht der liebevolle Vater, von dem alle reden. Ähnlich erging es Patrick. Von ihm wird uns in diesem Buch berichtet. Als das Buch herausgegeben wurde oder als das Interview mit ihm geführt wurde, war er 34 Jahre alt, ledig und er wohnte in Aachen. Er wuchs in einem evangelischen Elternhaus auf. Er war sehr engagiert in seiner Kirchengemeinde. Er hat alles durchlaufen, was man so durchläuft. Er wurde getauft als Kind, dann konfirmiert im Konfirmandenalter. Er wurde danach sogar Konfihelfer, Jugendkreismitarbeiter. Und er wuchs immer mehr hinein in diese christliche Gemeinschaft. Und bald entstand sogar der Wunsch in ihm, hauptamtlich in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Allerdings, so beschreibt er es im Rückblick, und ich zitiere, blieb immer ein Rest Unsicherheit, sowohl was inhaltliche Dinge anbelangte, als auch was lebenspraktische Dinge anging. Ein solches Thema war zum Beispiel die Erwachsenentaufe. Da er als Kind getauft worden war und ihm das auch nie Schwierigkeiten bereitet hatte, gab es jetzt aber Christen, die er in den Gemeinden kennenlernte, die ihm das Gefühl gaben, dass die Kindertaufe nicht die richtige Taufe ist und dass da etwas fehlen würde in seinem Leben. Und dieses Gedankenkarussell, das ihn sehr lange in seinem Leben begleitet hat, das möchte ich uns einmal vorlesen. Er sagte sich, also eigentlich ist alles okay, so wie es ist. Du musst dir da jetzt gar keinen Kopf drum machen. Gott wird dich nicht verdammen, weil du als Kind getauft wurdest und hinterher erst Ja dazu gesagt hast. Aber auf der anderen Seite dachte ich wieder, vielleicht erwartet er das doch von mir. Möglicherweise, so überlegte er weiter, stellte eine Kindertaufe normalerweise überhaupt kein Problem für Gott dar, aber wegen Patricks Zögern und seinen Vorbehalten gegenüber einer je nach Blickwinkel erneuten oder richtigen Taufe würde ein Problem für Gott daraus. Und Gott dächte, na, da ist wohl noch was im Schwange, was zwischen uns noch nicht geklärt ist. Hast du dich mir eventuell noch gar nicht ganz ausgeliefert? So haderte er lange Zeit mit dieser Frage und wartete darauf, dass Gott zu ihm spräche und ihm Gewissheit schenkte. Doch dies geschah nicht. Das war dann halt auch nicht so, dass ich gebetet habe und dann hat Gott mir geantwortet und gesagt, nee, ist alles gut. Oder, hallo, ich wäre doch dafür, dass du dich beim nächsten Taufkurs anmeldest. Dann hätte ich gesagt, okay, ich mach das, weil ich weiß, dass du das willst. Dadurch jedoch, dass er keine klare Ansage bei diesen Dingen spürte, blieb bei ihm in Bezug auf das Thema Taufe dauerhaft das Gefühl, hier fehlt irgendwie was. Daher ist die Frage nach der Erwachsenentaufe für ihn ein klassisches Beispiel für Themen, wo er sich gedanklich im Kreis gedreht hat, sowie für etwas, was ihn echt runtergezogen oder gebremst hat. Das, was Patrick antreibt, ist eine zutiefst religiöse Sehnsucht, nämlich die Sehnsucht nach einer vertrauensvollen Gottbeziehung. Und die ist völlig in Ordnung. Allerdings ähnelt diese Beziehung in diesem Gedankenkarussell der Beziehung zwischen einem Kleinkind, Vorschul- oder Grundschulkind, das alles erwartet von seinen Eltern. Also, das an die Übermacht der Eltern glaubt und daran, dass die Eltern auf jede Frage eine Antwort haben. In diesem Fall ist es natürlich Gott, der die Frage unbeantwortet lässt. Vielleicht, weil er Patrick die Antwort selbst zutraut und zulässt. Aus meiner Sicht bleibt Patrick an dieser Stelle in einem kindlich naiven Glauben feststecken. Er wollte Gott reden hören, aber so, wie er es sich vorstellte. Er wollte etwas mit Gott erleben auf eine ganz bestimmte, außergewöhnliche Art und Weise. Er wollte antworten, wenn er Fragen stellte. Er wollte ihn finden, wenn er ihn suchte. Aber es fühlte sich für Patrick so an, als ob er nicht richtig suchte oder nicht an den richtigen Orten. Gott verwehrte sich ihm. Gott antwortete ihm nicht. Und so wuchs der Zweifel in Patrick und die Frage wurde lauter, eine Frage, die vielleicht jeder von uns sich schon mal gestellt hat in der Krise eines Lebens. Was, wenn alles nur ein Trugbild ist? Die Sehnsucht nach persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen im Glauben ist total normal. Es ist eine menschliche und selbstverständliche Sehnsucht. Aber wenn diese Sehnsucht nicht beantwortet wird, dann kann sie zu einer tiefgreifenden Enttäuschung führen in der Beziehung zu Gott. Eine Enttäuschung beginnt dort, wo Gott nicht so handelt, wie wir es uns von ihm erwünschen, erbeten oder erhoffen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Enttäuschung, und zwar darüber, dass Gott nicht so ist, wie man ihn bisher geglaubt hat. Der eigene Glaube entpuppt sich auf einmal als ein Wunschdenken, das unbeantwortet bleibt. Viele Menschen haben große Sehnsucht nach Gott. Und da passiert es manchmal, dass wir unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte und auch Ideale auf Gott projizieren. Das passiert auch manchmal in einer Ehebeziehung, dass ein Partner von dem anderen alles erwartet und dann enttäuscht ist, wenn der Partner diesen Erwartungen nicht entspricht. Das heißt, unsere Enttäuschung über Gott ist letzten Endes vielleicht eine Enttarnung unseres eigenen Wunschdenkens, ein Zerbruch unseres eigenen, selbst aufgebauten Gottesbildes. Und das tut weh. Das ist schmerzhaft, das zu erkennen. Gott ist nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Er ist eben nicht für mich verfügbar. Er ist nicht manipulierbar. Er gibt nicht immer Antwort auf meine Gebete. Gott ist anders. Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Das zu akzeptieren und dennoch treu zu bleiben, kann der Schlüssel sein für diejenigen, die enttäuscht sind von Gott. Aber da braucht es ein anderes Fundament als Erlebnisse und Gefühle. Der Mensch, so glauben wir es, ist ja eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Wir Menschen sind oft sehr fixiert auf Körper und Seele. Also Körper, all das Sichtbare, das, was wir spüren können, die Erlebnisse und die Seele, das sind all unsere Gefühle, die Atmosphäre, die wir spüren. Menschen sind sehr ansprechbar für diese beiden Welten. Aber das Unsichtbare, unsere Haltung, unsere Einstellung, unsere Entscheidungen, das vernachlässigen wir ganz oft. Und ich glaube, dass die Entscheidung, die wir treffen, Gott treu zu sein, an ihn zu glauben, ganz egal, ob wir ihn erleben, körperlich oder in der Materie, sichtbar, oder ob wir ihn spüren, mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, kann uns helfen, auch Zeiten zu überwinden, wo das nicht da ist, wo wir die Erlebnisse nicht haben und die Gefühle nicht haben. Wir schauen nochmal auf Thomas. Thomas, der sogenannte Zweifler, ist enttäuscht und wünscht sich, genau wie viele andere auch in so einem Augenblick, einen echten Gottesbeweis. Und ich denke, wir alle können Thomas in seinem Wunsch nach einer persönlichen Berührung durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus verstehen und das nachvollziehen. Und das Tröstliche ist ja, dass Jesus ihn tatsächlich erhört. Jesus antwortet. Er kommt, sogar durch verschlossene Türen. Interessant in einer Zeit wie dieser, wo wir ja auch hinter den Türen sitzen und vielleicht allein sind. Für Jesus ist das kein Hindernis, zu dir zu kommen, zu ihnen zu kommen und sie zu berühren und sich ihnen zu zeigen. Thomas jedenfalls macht diese Erfahrung zusammen mit den anderen Jüngern. Jesus kommt und er lässt sich berühren. Er lässt für Thomas etwas geschehen, was er für Maria zum Beispiel nicht geschehen ließ. Uns wird im selben Kapitel, übrigens im 20. Kapitel des Johannesevangeliums, ein paar Verse vorher von der Begebenheit zwischen dem auferstandenen Jesus und Maria erzählt. Und dort sagt Jesus zu Maria: Berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu Gott, meinem Vater im Himmel. Das heißt, Jesus lässt etwas für Thomas geschehen, was er für Maria nicht geschehen ließ. Daraus können wir lernen, dass diese Berührung der Wunden Jesu eine Ausnahme blieb. Ich kenne auch keine andere Begebenheit, wo uns darüber berichtet wird, dass Jesus sich so nah jemanden gezeigt hat und es zuließ, so berührt zu werden. Ganz ähnlich wie in einer Familie mit vielen Kindern, wo jede einzelne Beziehung der Eltern zu jedem ihrer Kinder ganz unterschiedlich ist. Genauso begegnet Gott uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das sollte uns eigentlich zeigen, dass wir Christen untereinander überhaupt nicht beurteilen können, wem noch etwas fehlt, wer noch etwas braucht. Wichtig ist, dass wir selber uns auf die Suche machen zu diesem Gott. Thomas hat hier diese Ausnahme erlebt. Jesus begegnet ihm und er erwischt die Enttäuschung weg mit dieser Berührung, mit dieser Begegnung. Die Enttäuschung von Thomas verwandelt sich in diesem Augenblick zu einer unglaublich tiefen Liebe zu seinem Herrn und Erlöser. Und in diesem Augenblick der Berührung kommt ein ergreifendes, aber sehr kurzes und prägnantes Glaubensbekenntnis über seine Lippen. Mein Herr und mein Gott. Dieses Glaubensbekenntnis ist nicht mehr gegründet auf Gefühlen, sondern es ist gegründet auf der Erfahrung und auf der Erkenntnis, Gott handelt anders, als ich es mir vorstelle oder vielleicht sogar wünsche. Es war Gottes Wille, dass Jesus in den Tod ging, dass er sich in diese Ohnmacht, in den Tod ergeben hat, um die Menschheit zu retten. Das heißt, Gottes Wille ist nicht immer unser Wille. Seine Wege und Gedanken entsprechen nicht immer unseren Wegen und Gedanken. Das müssen wir lernen auszuhalten. Thomas bekommt von Gott, von Jesus, sein Wunder. Und was ist mit uns? Jesus sagt kurz nach dieser intimen Szene einen, ich würde fast schon sagen, verhängnisvollen Satz für alle Christen, die noch nach Thomas kommen würden und der für alle Christen eine große Bedeutung hat, wenn nicht sogar die Grundlage des eigenen Glaubens geworden ist. Jesus sagt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt mit anderen Worten, selig und glücklich sind die, die die Enttäuschung in ihrer Gottesbeziehung aushalten und Gott dennoch vertrauen. Auch wenn er anders handelt und anders ist, als sie es sich erhofft, erwünscht oder erbeten haben. Glücklich ist, wer Gott vertrauen kann, auch ohne Wunder und Beweise. Glücklich ist, wer an Gott festhält, auch wenn sein eigenes Gottesbild zerbricht. Glücklich ist, wer begreift, dass das Ende des eigenen Glaubens manchmal der Anfang eines wahrhaftigen und geläuterten, also gereinigten Glaubens ist. Da, wo Gott sich unserem Wunschdenken entzieht, beginnen wir doch zu wachsen und zu reifen. Und das ist Gottes Wunsch für jeden einzelnen Menschen. Natürlich versorgt Gott uns als kleine Babys, wenn wir also neu zum Glauben kommen, mit all dem, was wir brauchen, mit der sogenannten guten Muttermilch. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir schmecken die Gaben des Heiligen Geistes, wie Freude, Frieden, Liebe, Glauben. Aber es kommt eine Zeit in jedem Christenleben, wo aus den kleinen Babys Kinder, dann Jugendliche, junge Erwachsene und schließlich mündige Erwachsene werden sollen. Und zu diesem Glaubensweg gehört, dass wir lernen, mit Enttäuschungen, mit Grenzen umgehen zu lernen, ohne dafür die Liebe Gottes in Frage zu stellen. Das heißt, zu vertrauen, auch wenn der Gottesbeweis oder der Liebesbeweis, so wie ich ihn mir wünsche, erst einmal ausbleibt. Das heißt, mit unserem Geist eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich glaube an dich, auch wenn ich dich nicht verstehe. Ja, ich vertraue dir, auch wenn du anders handelst oder nicht so handelst, wie ich es mir wünsche. Ich bleibe bei dir, ich bleibe dir treu. Auch wenn ich gerade keine Hochgefühle habe oder von keinem besonderen Erlebnis mit Gott berichten kann. Und im Falle der Erwachsenentaufe hieße das vielleicht, dass Patrick selbst hätte eine reife und mündige Entscheidung treffen können. Entweder die Kindertaufe reicht, ich stelle mich auf dieses Fundament der Gnade Gottes in meinem Leben, oder aber so ehrlich zu sein und zuzugeben, ich brauche noch etwas, was mir die letzte Gewissheit gibt. Ich brauche diesen Schritt, um mein Fundament festzumachen. So wie der Wachstums- und Reifeprozess eines Kindes mit Grenzen und Erziehung einhergeht, so ist das auch in Bezug auf den Reifeprozess eines gläubigen Menschen. Und Hand aufs Herz, wir vergessen oft, dass Gott auch von uns Menschen enttäuscht sein kann und ganz sicher auch oft enttäuscht ist. Und wenn es stimmt, dass Gott uns dann nicht verlässt, sondern uns treu bleibt auf unseren Wegen, dann sollten wir ihm vielleicht auch die Chance geben, ihm treu zu bleiben, wenn wir vermeintlich von ihm enttäuscht sind. Eine Beziehung ist doch erst dann beständig und robust, wenn sie gelernt hat, Widerstände und Bedrängnisse auszuhalten. Eine Bindung wird doch gerade erst dann eng und stark, wenn man einander treu bleibt, gerade im Nichtverstehen und im Zweifeln. Und darum möchte ich allen Mut machen, die gerade vielleicht durch eine Zeit der Enttäuschung gehen, egal ob es die Enttäuschung von anderen Menschen ist oder auch die Enttäuschung von Gott. Das, was wie das Ende aussieht, kann der Anfang von etwas Neuem, Großen und Wunderbarem sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.